Kennt ihr den? Aus welchem Musical kommt? Ja, Anna Tefka, genau. The Fiddler on the Roof auf Englisch im Original. Also für die, die es nicht kennen, es hat eigentlich auch ein Jubiläum, ist nämlich 40 Jahre alt. Also wahrscheinlich, als hier das Haus eingeweiht wurde, ist in der Brennessel, nee, Brennessel gab es damals noch gar nicht, nicht? Gab es aber hier vorne, gab es ein Kino. Da, wo jetzt der Bahnhof, da, wo der Bahnhof damals auch schon war, Anna Tefka. Ein Musical, das verfilmt worden ist, spielt im 19. Jahrhundert in einem jüdischen Dorf, irgendwo im weiten Russischen Reich. Der Held von diesem Musical, den können wir hier sehen, das ist der Tevye. Der Tevye ist ein Milchmann, ein armer Milchmann. Und Tevye unterhält sich über das Thema Armut mit Gott eines Tages. Lieber Gott, ei, du hast viele, viele arme Leute geschaffen. Ich sehe natürlich ein, dass es keine Schande ist, arm zu sein. Aber eine besondere Ehre ist es auch nicht. Was wäre denn nun daran so furchtbar, wenn ich auch ein kleines Vermögen hätte? Ja, und dann singt Tevye sein Lied, das sehr bekannt ist, wenn ich einmal reich wäre. Marianne hat mir vorhin gesagt, der Singkreis wäre auch gern bereit, dieses Lied hier vorzusingen, hätten sie es nur früher gewusst, aber vielleicht ergibt sich ja noch einmal so eine Gelegenheit. Also er stellt sich vor, was er sich dann alles leisten könnte. Ach, er würde ein tolles Haus bauen mit dutzendweise Zimmer mitten in der Stadt. Eine Treppe rauf und eine längere wieder runter und dann noch eine Treppe, eine dritte Treppe, die ins Nichts führt, einfach weil es toll aussieht. Und am Ende in dem Lied heißt es, ich hätte Zeit und könnte endlich zum Beten oft in die Synagoge gehen. Ein Ehrenplatz dort wäre mein schönster Lohn. Mit den Gelehrten diskutierte ich die Bibel so lange, bis wir sie verstehen. Ach, das wünschte ich mir immer schon. Der Arme vergleicht sich mit dem Reichen. Wahrscheinlich hat er auch so irgendwo ein Vorbild. Er sieht, was ihm alles fehlt und was alles sein könnte. Und wenn ich reich wäre, dann wäre alles besser. Ja, wenn. Wäre ich dann wirklich glücklich? Stimmt das wirklich? Ist das so? Wenn ich reich wäre, wäre ich dann wirklich glücklich? Nun begegnet uns in der Bibel ein wirklich reicher Herr, der all das hat, was Tevye sich nur wünschen kann. Vielleicht auch so ein Riesenhaus und hat auch Zeit, in die Synagoge zu gehen und mit den Gelehrten zu diskutieren. Den können wir ja mal fragen, wie geht's dir denn eigentlich dabei? Bist du wirklich reich und glücklich? Hast du alles, was du willst? Aber dann hören wir den Reichen dasselbe Lied singen. Wenn ich einmal reich wäre. Er kommt zu Jesus in seiner Not. Ihr habt den Abschnitt auf eurem Zettel, aber es fehlen ein paar Verse am Ende. Schadet nichts, ich werde nicht über die vier Verse predigen, die fehlen. Die kommen in der Predigt nicht so vor, aber ja, zeigt sich mal wieder, wenn die Bibel dabei hat, hat doch einen kleinen Vorteil manchmal. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott, dem einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm, Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Er sagte, eins fehlt dir noch, geh, Verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber erschraken noch mehr und sagten zueinander, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Der erste Punkt ist, kommt mit leeren Händen zu Jesus. Also dieser reiche junge Mann, das erfahren wir erst zum Schluss, dass er so furchtbar reich ist, der kommt zu Jesus in seiner Not und Jesus zeigt ihm den Weg zum Reichtum, zu echtem Reichtum, zu Reichtum nicht hier irgendwo in der Bank, sondern beim Vater im Himmel. Dieser Weg verspricht Erfolg für beide. Für den Tevje würde er genauso erfolgversprechend sein wie für den reichen Jüngling aus der Bibel. Also auch für jeden von uns. Wir haben hier Arme und Reiche bunt gemischt, quer durcheinander, manche in der Mitte. Und deswegen der Titel, kommt mit leeren Händen zu Jesus. Kein Vortrag über die Reichen oder die Armen, sondern eine Einladung an uns alle, an jeden von uns. Der junge Mann, der zu Jesus kommt, ist reich. Nicht nur an Geld, sicherlich auch an Wissen. Wieso wäre er denn sonst so reich? Wissen, dass er sich im Lauf der Zeit erworben hat. Reich an Freunden, die zu ihm halten und die von ihm begeistert sind, zu ihm aufschauen. Und er ist reich an Geld. Er kann sich vieles leisten. Er kann sich vieles kaufen. Und vielleicht macht das die Faszination von Reichtum aus. Man kann sich so viel, man hat so Zugang zu so vielen Dingen. Er ist reich. Aber er weiß, dass ihm etwas Entscheidendes fehlt, das er mit all seinem Reichtum nicht kaufen kann. Etwas, das man auch nicht einfach so erben kann. Es gibt keinen Laden in der ganzen Stadt, wo man das bekommen kann. Wenn er am Ende genauso stirbt wie der Bettler vor seiner prächtigen Haustür, was soll dann sein ganzer Reichtum? Was ist der Sinn? Wozu? Und da sind wir beim Punkt, beim Sinn. Den Sinn im Leben, den kann man sich nicht kaufen. Versucht es, ob ihr die Stelle findet. Jahrzehnte und Jahrhunderte haben sich Philosophen mit dieser Frage auseinandergesetzt. Was ist eigentlich der Sinn unserer Existenz? Was seine Vorräte an Sinn angeht, sieht es sehr mager aus. Er kommt sich vor wie ein Durstiger in der Wüste. So wie wir im Alten Testament lesen können, der Psalmist drückt es aus, Psalm 63, Vers 2, Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Sein ganzer Reichtum an Wissen, an Freundschaften und Geld, die sind doch nur wie Heroin in der Wüste des sinnlosen Lebens. Sie können den Durst eine Weile betäuben, dass er nicht so nachdenken muss, dass ihm doch eigentlich der Sinn fehlt. Aber irgendwann kommt der Katzenjammer und der Durst nach Leben, nach Sinn lässt sich nicht löschen. Der Gott, der dem Leben Sinn gibt, der wäre eine Quelle. Das spürt er. Eine Quelle, die die Seele in einen Garten verwandelt. So ein Reichtum hatte doch der Prophet Jeremia im Alten Testament verheißen, wie hat er doch gleich gesagt, ihre Seele wird sein wie ein wasserreicher Garten und nichts mehr wird sie bekümmern. Was fehlt uns denn? Der Sinn des Lebens? Die Ewigkeit. Ja, er fragt nach der Ewigkeit, aber beides hängt ja ganz eng miteinander zusammen. Dem jungen Mann fehlt Lebenssinn, ihm fehlt auch die Ewigkeit. Und ich stelle mir vor, dass der junge Mann sehr genau zugehört hat, als Jesus eine andere Geschichte erzählt hat, nämlich die vom reichen Kornbauern, der sich in seinem Leben niemals Gedanken über den Sinn gemacht hat, der immer nur Vorräte aufgehäuft hat. Und als er dann ganz überraschend in der Nacht starb und für sein Leben Rechenschaft ablegen muss, da sagt Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Ob der junge Mann dabei gewesen war? So ein Dummkopf will er auf jeden Fall nicht sein. Er wollte gern einen Reichtum besitzen, der bleibt. Wir können nichts mit ins Grab nehmen. Wir hätten nichts davon. Aber er möchte einen Reichtum haben, der bleibt. Er wollte bei Gott reich sein und den Himmel erben. Er wollte nach dem Tod einmal in Gottes Reich leben. Und deshalb stellt der junge Mann die wichtige Frage. Die wichtigste Frage, die ein Mensch überhaupt stellen kann. Also eigentlich eine ganz, ganz tolle Frage. Wie viele Leute kommen zu Jesus, kann man nachlesen in der Bibel, mit belanglosen Fragen. Also einer kommt zum Beispiel zu ihm und sagt, ich habe einen Erbstreit. Ne? Ich kann mich nicht einig werden mit meinem Bruder. Papa ist gestorben. Sei du der Schlichter zwischen uns. Und lauter so Zeug. Aber hier kommt einmal einer mit einer wirklich wichtigen Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist die Traumfrage an jeden Prediger, Verkündiger, Pastor, egal was. Das ist die super Frage. Aber die richtige Frage hat ein komisches Geschmäckle. Jesus stört sich an der Anrede, guter Meister. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum eigentlich? Warum regt er sich da so auf? Wir sagen ja Jesus noch ganz andere Sachen. Guter Hirte. Und wir haben vorhin in den Liedern eine ganze Menge Dinge zu Jesus zum Ausdruck gebracht. Jesus sagt, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Also das bedeutet ja, dass dieser reiche junge Mann Jesus anspricht als einen, ja, der hat erreicht, was ihm noch fehlt. Ne? Er ist der gute Meister. Meister ist ein ganz normaler Titel damals gewesen, so wie Lehrer, ja, so, ja, Studienrat oder so etwas. Aber wenn man guter Meister sagte, bedeutete das, von dir erwarte ich, dass ich von dir noch etwas lernen kann. Du kannst mir etwas beibringen, was mir an Erkenntnis noch fehlt. Du kannst mir sagen, was ich tun soll. Also er spricht Jesus als einen Lehrer an, der Rat weiß, der ihm jetzt sagen kann, tatsächlich, was er tun muss, um ewiges Leben und damit auch Sinn zu erben. Jesus ist gut, der hat es erreicht. Er wäre auch gern gut. Dann hätte er erreicht, was er sucht. Mein Guter, was muss ich tun, um auch gut zu sein? Es gibt aber keine himmlische Karriereleiter. Es läuft im Himmelreich nicht so wie in der Wirtschaft, dass man sich mühsam von unten nach oben arbeitet mit Geschick und Verstand. Er muss nicht zusätzlich noch was Gutes in die Hand nehmen, neben all dem vielen, was er schon in der Hand hat, um bei Gott Karriere zu machen. Gut, besser, am besten, das mag überall im Leben sonst funktionieren. Wir können immer reicher werden an Wissen, an Freunden und an Geld, aber der Reichtum an Sinn und Ewigkeit, der lässt sich so nicht erreichen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Diese Gebote sind wichtig, nur sofort erkannt, kommen irgendwo aus den 10 Geboten. Eine Sache ist, die vermissen wir vielleicht in den 10 Geboten, du sollst keinen Raub begehen. Ich habe gelesen, das bedeutet, wenn ein Chef seinen Mitarbeiter den Lohn vorenthält, das ist Raub. Hat ja vielleicht auch was mit dem Lebenszusammenhängen von dem jungen Mann zu tun, wenn er Chef ist, wer weiß. Jesus zählt aber nur die auf, wo es um die Beziehung zu den Mitmenschen geht. Es gibt noch ein paar andere Gebote. Er hat die Gebote weggelassen, wo es um die Beziehung zu Gott geht. Und damit gibt Jesus einen ersten Hinweis darauf, wo eigentlich das Problem liegt bei dem jungen Mann hier. Die Gebote, die Jesus nicht nannte, sind genau die Gebote, mit denen der junge Mann ein Problem hat. Wie kann man echt reich werden? Reich an Sinn, reich an Ewigkeit. Dafür gibt es kein Rezept und keine Methode. Nicht ein noch besser werden oder ein noch eins drauflegen, nicht noch eine Schippe nachlegen. Gut ist allein Gott. Er gibt Sinn, er gibt Ewigkeit, wenn wir wollen. Es gibt keinen anderen Guten, von dem man irgendwo eine richtige Methode abkupfern könnte und das einfach so nachmacht. Die Lösung liegt woanders. Unmittelbar vorher erzählt Markus uns eine andere Geschichte in diesem Abschnitt. Und diese Geschichte ist der Schlüssel, wie man dies hier verstehen kann. Und die muss man einfach kennen. Da brachten Eltern ihre ganzen Kinder zu Jesus. Sie waren arm. Sie hatten keine Erfahrung, hatten noch nichts gelernt, sie hatten noch keine Freunde, sie hatten kein Geld. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Das ist die Antwort auf deine Frage. So wirst du reich. So wie diese Kinder musst du zu Jesus kommen. Mit leeren Händen, mit ganzem Vertrauen. Er wird dich mit offenen Armen empfangen. Er wird dir die Hände voll machen, mit Sinn, mit Ewigkeit. Das ist Reichtum. Das kann man nicht verdienen. Das muss man sich schenken lassen. Das Konzept zum Reichwerden heißt, mit leeren Händen zu Jesus kommen und ihm für immer vertrauen. Komm mit leeren Händen zu Jesus, gerade so wie die Kinder. Lass dir von ihm die Hände füllen. Das ist der zweite Punkt. Das gesamte Kapital, das Jesus auszahlt, klingt in diesen Worten an, die ihr hier vorne seht. Er sah ihn an und er gewann ihn lieb. Ich werde hier an 2 Liebende erinnert, von denen das Hohelied im Alten Testament schreibt, du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut, du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen. Was ein Blick so alles auslösen kann. Und da ist Jesus und er schaut ihn an und es heißt, und er gewann ihn lieb. Was für eine Kraft von Jesus mit diesem einzigen Blick ausgeht. Das will Jesus jetzt tun. Er will das Herz des jungen Mannes gewinnen. Wo ihm das bei einem Menschen gelingt, beginnt eine Geschichte, die nicht nur ein Leben lang währt, bis ins Grab, bis der Tod scheidet, sondern bis in alle Ewigkeit. Allein diese Beziehung zu Jesus, die macht mein Leben reich. Gehört ihm dein Herz? Hat er dich schon so angeschaut, dass dein Herz zu ihm gezogen wurde? Auch an anderen Stellen der Bibel erfahren wir, was dieser Blick der Liebe Jesu bewirkt. Wie er nach Ostern den Petrus anschaut und ihm dann sagt, weide meine Lämmer. Mit diesem Blick zieht er dein Herz an sich und Leben strömt aus ihm zu dir. Jesus sieht einen Menschen mit Liebe an und tritt dann in das Leben dieser Person an. Auch nachher in der Geschichte sagt Markus zweimal und er sah die Jünger an. Man liest das so drüber weg, aber wenn man sich das so vorstellt, so ist das bemerkenswert, wie Jesus die Menschen hier ansieht. Ich denke an Zachäus zum Beispiel. Jesus zieht durch Jericho und dann guckt er hoch und sieht in dem Baum den Zachäus hängen. Und es steht da so ganz, ganz bewusst und ganz stark. Und er sah ihn an. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Zöllner sich im Baum versteckt hatte, sah er zu ihm hinauf und sagte, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Jesus sieht einen Menschen an mit Liebe, mit einer Liebe, die eine gewaltige Zugkraft ausübt und er sorgt für ihn. Sogar am Kreuz hängt, schaut er nicht irgendwo hin, sondern er sah seine Mutter an, die Mutter Maria, und sorgte für sie. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Wer ihn annimmt, wer sich ziehen lässt von diesem Blick der Liebe, der wird reich für immer. Das Kapital, das uns reich macht, ist, dass Jesus uns ansieht und uns liebt. Und bei ihm sind wir angesehene Leute. Ja, das haben wir schon gehabt. Lass los, was dich von ihm wegzieht. Das ist der dritte Punkt. Eigentlich logisch. Wer reich werden will, muss normalerweise viel investieren, er muss Risiken eingehen und so weiter. Wie viel dieser junge Unternehmer investiert hat, bis er zu Reichtum gekommen ist, wissen wir nicht. Aber das ist ja so ein Schema, das irgendwo auch das Denken prägt. Wenn ich viel haben will, muss ich viel investieren. Und jetzt will er innerlich reich werden und denkt, vielleicht muss ich auch viel investieren, muss auf die Knie gehen und muss gut aufpassen, was mir der gute Meister hier sagt und das dann auch machen. Und Jesus gibt ihm die völlig überraschende Antwort, die genau umgekehrt läuft. Geh, verkauf, was du hast. Gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der liebende Blick Jesu zieht sein Herz an sich. Ein Blick, von dem eine Zugkraft ausgeht. Und ich stelle mir vor, wie von noch einer anderen Macht auch eine Zugkraft ausgeht, aber in die entgegengesetzte Richtung, sodass hier eine gewaltige Spannung entsteht. Der Mann ist verspannt zwischen zwei Kräften und es scheint nicht lösbar zu sein. Eine Gegenkraft, die sein Herz genau in die andere Richtung zieht, hin zu auch der anderen Seite hin, Sinnlosigkeit und Vergänglichkeit, hin zu Leere. Und das ist in diesem Fall sein Besitz. Da klebt sein Herz am Tresor, am Haus, am Viehbesatz. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, nicht hier, aber in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Also von meinem Schatz, von dem, was für mich wertvoll ist, geht eine Macht aus. Es zieht mit Macht mein Herz hin. Und mein Herz klebt dran. Wie ein Magnet. Unser Herz muss bei ihm aber sein, damit es Sinn und Ewigkeit bekommt. Da füllt er es. Lass doch los, was dein Herz zurückhält. Die Kinder konnten ihm ihr Herz überlassen. Die hatten es auch gut, sie waren nicht reich. Also werdet wie die Kinder. Was hieß das für ihn? Es gibt zwei Gleichnisse, wo Jesus zeigt, wie einer reich werden kann. Einer stößt bei den Feldarbeiten auf einen kostbaren Schatz. Der kostbare Schatz steht für das Reich Gottes, für Ewigkeit, für Sinn. Und er muss den Schatz haben, aber dummerweise gehört ihm das Feld nicht. Also kratzt er alles zusammen, was er hat, und verkauft auch alles, was er noch an materiellen Dingen hat, ein Haus und was weiß ich, und kauft den Acker, um dann an diesen Schatz zu geraten und reich zu sein. Zweites Gleichnis, ein anderer sieht eine überaus kostbare Perle und er ist von Socken. Und er denkt sich, diese Perle, die muss ich haben. Und er geht hin und er verkauft alles, was er hat, um am Schluss mit dem Sack voller Geld hin zu dem Händler zu gehen und zu sagen, hier ist das Geld, der Kaufpreis für die Perle. Und er geht glücklich nach Hause, flippt förmlich aus. Auch ein Bild für das Reich Gottes. Lass los, was dich von ihm wegzieht. Leider, das Herz des jungen Mannes war zu diesem Zeitpunkt noch an seinen Besitz verankert. Nebenbei bemerkt, es gibt die Theorie, sage ich mal, die Version, dass dieser junge Mann später doch noch zu Jesus gefunden hat. Dass dieser junge Mann niemand anders war als Markus, von dem wir das Evangelium haben. Auch später im Evangelium taucht er selber als geheimnisvolle Person auf. Aber das ist nur eine Theorie. Ich will da mich nicht so stark drin reinsteigern. Ich bin überzeugt, wenn er zu diesem Zeitpunkt von seinem Besitz erzählte, dann könnte er stundenlang erzählen. Da schlug sein Herz höher. Sein Herz hing an seinem Besitz. Wenn es darum ging, den Besitz zu mehren, dann war ihm kein Engagement zu groß, kein Weg zu weit. Und der Rest, der zu seinem Glück fehlte, der sollte ihm jetzt Jesus noch als ein Sahnehäubchen obendrauf geben. Das wäre die Krönung. Das war seine Vorstellung. Aber Jesus macht deutlich, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Daraus ziehst du deinen Reichtum. Und du kannst auch nur daraus deinen Reichtum ziehen, wo dein Herz dran hängt. Anderer Reichtum bleibt dir verschlossen. Jesus bleibt beim Thema und will sagen, du bist zwiespältig. Du bist zerrissen, hin und her gerissen zwischen Gott und Gott. Oder Gott und Geld, besser gesagt. Der junge Mann ist mit seinem Besitz so eng verbunden, dass er mit ihm eine Einheit bildet. Und wenn man ihn trennen wollte, dann wäre das wie eine Amputation. Ganz, ganz schrecklich für ihn. Für ihn gibt es nur eins, die Spannung. Hier zieht mich der liebende Blick Jesu und dort zieht mich der Besitz. Diese Spannung aufzulösen, da gibt es nur eine Lösung, indem ich die Verbindung zum Besitz kappe. Das klingt radikal und das ist es auch. Aber das ist der Preis für den, der reich werden will. Bei dem jungen Unternehmer wäre es das Geld. Was ist es bei uns? Ist es auch das Geld? Oder? Vielleicht etwas anderes. Wo müsste Jesus bei dir sagen, eins fehlt dir und verkauf das, lass das los. Heißt dieses Gebiet, das dich hindert, reich zu werden, dein beruflicher Status? Dein Status in der Gemeinde? Deine Empfindsamkeit? Eine sexuelle Beziehung, an der du hängst? Eine Sucht? Die Abhängigkeit von bestimmten Menschen? Denkt einmal kurz darüber nach. Das ist jetzt wichtig. Was muss ich loslassen? Was muss ich verkaufen? Vielleicht bist du deswegen in deinem Herzen so arm, weil du nicht loslassen kannst, was dich ausfüllt, beschäftigt, bestimmt von montags bis sonntags. Wir gehören zu Jesus. Gehören wir zu Jesus? Gehört ihm unser Herz, wenn er uns ansieht? Wenn nicht, sind wir arm. Er will uns aber reich machen. Aber er kann uns nicht reich machen, weil unsere Hände voll sind und wir nicht loslassen und kein Platz mehr da ist für das, was er, womit er uns füllen will. Unsere Geschichte hat kein Happy End, jedenfalls ist es nicht aufgeschrieben. Der reiche junge Mann ging traurig davon und er kappt zur anderen Seite hin diese Spannung. Er kappt zunächst einmal diese Verbindung zu Jesus, von diesem liebenden Blick. Er macht die Fliege. Sein Herz hing an seinem Besitz, somit bleibt er ein armer, reicher Mann. Anders kann es bei dir sein. Bei dir soll es zum Happy End kommen. Ungefähr so. Er oder sie ging nach Hause und verkaufte alles, woran ihr Herz hing. Aber auch was Jesus und seinem Reichtum im Weg stand. Und folgte Jesus nach. Dieses Happy End wünsche ich jedem von uns. Ihr werdet nicht mehr wünschen, so wie der Teufel, wenn ich einmal reich wäre, sondern ich bin überreich beschenkt. Ich bin reich. Für immer. Amen.